Wir lesen heute den Propheten Obadja, der hat ja nur 21 Verse und nicht in extra Kapiteleinteilung. Und das beginnt so: Vision Obadjas, so spricht der Herr Jahwe über Edom. Eine Kunde haben wir von Jahwe gehört und ein Bote ist unter die Völker gesandt worden. Macht euch auf, lasst uns gegen Edom aufstehen zum Krieg. Sieh, ich habe dich klein gemacht unter den Nationen, sehr verachtet bist du. Der Übermut deines Herzens hat dich betrogen, dich, der in den Schlupfwinkeln der Felsen wohnt, in der Höhe seinen Sitz hat und in seinem Herzen spricht, wird mich zur Erde hinabstürzen. Wenn du dein Nest auch hochbautest, wie die Adler, und wenn es zwischen die Sterne gesetzt wäre, ich werde dich von dort hinabstürzen, spricht der Herr. Wenn Diebe über dich kämen, wenn bei Nacht Räuber kämen, wie bist du vernichtet, würden sie nicht bloß ihren Bedarf stehlen. Wenn Weinleser über dich kämen, würden sie nicht eine Nachlese überlassen. Aber wie sind die von Esau durchsucht und durchstöbert sind ihre Verstecke. Bis an die Grenze haben dich getrieben alle deine Bundesgenossen, betrogen und überwältigt haben dich deine Freunde, die dein Brot aßen, sie legten eine Fußangel unter dir aus. Es ist keine Einsicht in ihm. Werde ich nicht an jenem Tag, spricht der Herr, die Weisen aus Edom vertilgen und die Einsicht vom Gebirge Esaus? Und deine Helden Teman werden verzagen, damit jedermann vom Gebirge Esaus ausgerottet werde durch Mord. Wegen der Gewalttat an deinem Bruder Jakob bedeckt dich Schande und du wirst ausgerottet werden für ewig. An dem Tag, als du abseits standest, an dem Tag, als Fremde sein Heer gefangen wegführten und Ausländer in seine Tore kamen und über Jerusalem das Los warfen, da warst auch du wie einer von ihnen. Und nun sieh nicht schadenfroh auf den Tag deines Bruders, auf den Tag seines Missgeschicks und freue dich nicht über die Söhne Juda am Tag ihrer Vernichtung und reiß nicht dein Maul auf am Tag der Not und komm nicht in das Tor meines Volkes am Tag ihres Verderbens. Und gerade du sieh nicht schadenfroh auf sein Unheil am Tag seines Verderbens und strecke deine Hand nicht nach seiner Habe aus am Tag seines Verderbens und steh nicht am Engpass, um seine Flüchtlinge auszurotten und liefere seine Entronnenen nicht aus am Tag der Not. Denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Völker. Wie du getan hast, wird dir getan werden, dein Tun wird auf deinen Kopf zurückkehren. Denn wie ihr getrunken habt auf meinem heiligen Berg, so werden alle Nationen immerfort trinken. Ja, sie werden trinken und schlürfen, und sie werden sein, als wären sie nie gewesen. Aber auf dem Berg Zion wird Rettung sein, und er wird heilig sein. Und die vom Haus Jakob werden ihre Besitztümer wieder in Besitz nehmen. Und das Haus Jakob wird ein Feuer sein, und das Haus Josef eine Flamme, das Haus Esau aber wird zu Stroh. Und sie werden sie in Brand setzen und sie verzehren und das Haus Esau wird keinen entronnen haben, denn der Herr hat geredet. Und sie werden den Süden des Gebirges Esau in Besitz nehmen und die Niederung, das Gebiet der Philister und sie werden das Gebiet Ephraims und das Gebiet Samarias in Besitz nehmen und Benjamin wird Gilead in Besitz nehmen. Und die Weggeführten dieses Heeres, der Söhne Israel, werden in Besitz nehmen, was den Kanaanitern gehört, bis Zarphat. Und die Weggeführten von Jerusalem, die in Sepharad sind, die Städte des Südens. Und es werden Retter hinaufziehen auf den Berg Zion, um das Gebirge Esaus zu richten. Und die Königsherrschaft wird dem Herrn gehören. Letztlich hat mir mal jemand gesagt, ich verstehe gar nicht, warum so ein Text in der Bibel steht. Das hat ja überhaupt keine Bedeutung. Das handelt nicht wirklich vom Volk Gottes. Und solche Prophezeiungen für in der Sache, die lange schon vorbei ist, muss man nicht unbedingt beachten. Ist das so? Wenn ich diese Bilder, wie wir es eben gesehen haben, und das, was Gott uns heute zu sagen hat, zusammenbringe, dann sage ich, es ist genau dieser Text, den wir zu dem heutigen Tag brauchen. Den Rahmen, in dem sich das abspielt, will ich es kurz so darstellen. Obadja bedeutet nicht Jahwes. Es ist also ein Prophet, der mit seinem Namen sein Dienstverhältnis unter Gott eigentlich ein Leben lang mit sich rumträgt. Es war unmöglich, dass er, wenn er solchen Namen hat, nicht als Mann Gottes erkannt werden könnte. Es gibt ja bestimmte Namen, die in Deutschland nicht gerne verwendet werden, zumindest nicht von säkularen Familien. Christian und Christine gehören dazu, weil die Zugehörigkeit zu Jesus Christus ja in den Namen hineingegeben worden ist. Und es ist fast nur möglich, als gläubige Eltern zum Namen zu geben. So hat dieser Mann mit seinem Namen gleichzeitig Flagge bekannt, wo er hingehört. Er ist ein Knecht Jahwes, ein Knecht Gottes. Und diesem Mann gibt Gott eine Vision über jemanden, ein ganzes Volk, was von ihren Vorvätern her zum Gottesvolk gehören sollte. Und doch haben sie das nicht getan. Esau ist wie Jakob ein Nachkommen Abrahams. Und zwar einer der Nachkommen Abrahams, auf dem ausdrücklich der Segen Gottes gelegen hat. Anders als Ismael, der aus dem Willen des Fleisches entstanden ist, ist Esau ein Nachkomme Isaaks, in dem oder durch den alle Völker der Erde gesegnet werden sollten. Und doch wird von ihm gesagt, dass er ein Gehasster gewesen ist. Warum? Ein von Gott gehasster, nebenbei gesagt. Er hat den Auftrag, die Bestimmung, die Berufung Gottes für wenig geachtet, für wenig wert geachtet. Und auf eine geheimnisvolle Weise setzt sich das in seine Nachkommen fort. Und ich wünsche sehr, dass keiner von uns zu denen gehört, auf denen eigentlich die Berufung Gottes liegt. Und die, weil sie sie nicht wert achten, zu einem Verhalten abdriften, das unter dem Fluch Gottes steht. Das, was wir hier haben, ist ein Fluch Gottes. Wer hat darauf geachtet? Woran macht er sich fest? Was löst diese Vernichtung, die von Gott beschlossen wird, über Esau aus? Ja, worin besteht die Grausamkeit? Man muss bedenken, Jerusalem wurde nicht von den Edomitern überwältigt oder in Gefangenschaft geführt. Es ist unter den Schriftgelehrten, die sich mit dem Alten Testament auskennen, unsicher, wann dies von dem Propheten Obadja geschrieben ist oder gesehen worden ist. Es gäbe zwei Möglichkeiten. Es könnte nach der babylonischen Wegführung Israels gewesen sein, als das Gericht über die Juden sich vollzogen hat. Es könnte aber auch schon vorher zur Zeit Jorams gewesen sein, als Juda von den von anderen Völkern geplündert worden ist. Es wird, ich denke, ausdrücklich offen gelassen, das wäre für den Geist Gottes was Leichtes, irgendeine Zeitangabe mit dazu zu fügen oder einen Anhaltspunkt, aus dem man genau schließen könnte, ob dieses Versäumnis Edoms, sich seiner Brüder zu widmen und sich ihnen freundlich zuzuwenden und ihr Unglück abzumildern, erst nach dem endgültigen Gericht Gottes über sie, also in der Zeit Jeremias, oder schon vorher, als es unter ein Strafgericht Gottes gekommen ist, sich bezieht. Wenn wir solche Bilder wie wir sie von den Philippinen, aus Pakistan oder aus dem Sudan sehen, an uns heranlassen, dann ist das schwer zu denken, ohne dass sich auch dort ein Gericht Gottes über Menschen vollzogen hat. Denn es heißt ausdrücklich, dass kein Unglück ist, was nicht auch von Gott wäre. Oder anders gesagt, auch die Katastrophen dieser Welt, bevor sie Menschen treffen, müssen erst an Gott vorbei. Und es mag sein, dass die eine oder andere Katastrophe verschuldet ist, eigenverschuldet. Oder zumindest eine Art Leben dem vorausgegangen ist, dass diese Katastrophe sich anbahnt und dass diejenigen nicht zur rechten Zeit die entsprechenden Mittel ergriffen haben. Nun könnte man ja sagen, wenn man diese Gräueltaten im Sudan sieht, wenn die Leute sowieso vertrieben werden, warum hauen sie denn nicht vorher ab? Warum warten sie denn noch, bis sie geschlachtet werden? Sie könnten doch ihre Dörfer aufgeben. Die Männer könnten vielleicht kollektiven Selbstmord begehen, dann brauchen sie nicht geschlachtet werden. Da könnte man vielen Stress sich sparen, oder? Es erbittert mich wirklich, es erbittert mich bis in mein Herz hinein, wenn ich sehe, wie die reichen Länder mit solchen Sachen umgehen, wie die UNO Soldaten schickt, dort Millionen und Millionen ausgibt und nicht diesen Mörder ins Geschirr fährt. Aber noch mehr muss es uns erbittern, wenn wir vom Elend unserer Brüder wissen und es lässt uns kalt. Denn dann trifft dieses Wort Gottes auch auf uns zu. Wenn wir genau auf unseren Text geachtet haben, steht nicht einmal, weil du das oder jenes gemacht hast, sondern es steht dort, weil du das oder jenes nicht gemacht hast. Beziehungsweise, weil du das oder jenes nicht tun solltest. Eine merkwürdige Art von Gottes Reden. Dem anderen nicht zu helfen, zieht den Zorn Gottes nach sich. Ich frage mich, wo diejenigen gewesen sind, die diesen Propheten Opadja in der Zeit des Dritten Reiches hineinschreien hätten müssen in unser Land, in unser Volk. Denn da war es ja buchstäblich wiederum das Volk der Juden, denen genau diese Dinge angetan worden sind. Ich frage mich, wie Gläubige damals sich überlegen konnten, ob sie denn dem Staat wirklich gehorsam schulden, wenn er gefordert hat, die Juden auszuliefern, die Kinder, die Frauen zu verraten, die sich versteckt haben. Wie kann man sich solche Fragen stellen, wenn es ganz klar heißt, du solltest nicht auf den Tag des Gerichts deines Bruders sehen, wenn sein Missgeschick ihn trifft. Und du solltest dich nicht freuen über die Kinder Juda am Tag ihres Untergangs und dein Maul nicht aufsperren am Tag ihrer Bedrängnis. Das Maul aufsperren ist also nicht nur, um was Böses zu sagen, sondern auch vor Verwunderung sagt, ach, sowas passiert. Und du solltest nicht in das Turm eines Volkes einziehen am Tag seiner Not, um zu gucken, was man sich von dort vielleicht noch holen konnte. Und du auch du nicht auf sein Unglück sehen am Tag seiner Not, noch deine Hand ausstrecken nach seinem Besitz am Tag seiner Not. Und du solltest nicht am Kreuzweg stehen, um seine Flüchtlinge zu vertilgen und nicht das Entronnene ausliefern am Tag seiner Bedrängnis. Denn der Tag des Herrn ist nahe über alle Nationen. An solchen Situationen, wie wir sie vorhin gerade in Bildern gesehen haben, vollzieht sich das vorweggenommene Gericht Gottes, was über die ganze Welt kommen wird. Und entweder wir halten dieses Gericht durch Taten der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit auf, oder es kommt über die ganze Erde schneller. Diese Wahl haben wir als Gläubige. Wir haben jetzt gerade dieses Seminar beendet über das Kommen Jesu und gesehen, wie zwiespältig diese Wiederkunft ist. Zur Freude für sein Volk und zum Tag des Gerichts für alle anderen Menschen. Und dass so sehr diese Sehnsucht des Volkes Gottes schon seit fast 2000 Jahren auf diesen Tag seiner Ankunft hingerichtet ist, so sehr auch das Erbarmen Gottes immer noch wartet, weil er nicht will, dass Menschen verloren gehen sollen, sondern umkehren und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ihr Lieben, in solcher Einrichtung wie hier, wo Menschen dem kommenden Zorn entfliehen können, und zwar gerade solche Menschen, die schon an der Schwelle des Todes gestanden haben, die schon tief hineingerissen worden sind in den Abgrund, aus dem es keine Trennung gibt. Und es ist ihnen dort eine Hand gereicht worden, um sie vom Tode zu retten. Da wundert mich das immer, wie man trotzdem undankbar, frustriert, dem anderen es schwer machen geben kann. Was soll noch kommen? Was soll Gott noch machen? Was denkt derjenige, der nicht in Dankbarkeit und Hingabe sein Leben vor Gott führt, was ihn erwarten sollte, wenn er nicht wirklich umkehrt von Herzen und diese neue Chance, die ihm gegeben wird, in Aufrichtigkeit, in Hingabe und in Leidenschaft lebt. Und was denken wir, denen es vergleichsweise gut geht, die wir uns unseres christlichen Bekenntnisses freuen, wenn wir um uns herum diese ganze Bosheit, Gehässigkeit, diese Mordtaten und die Vernichtung von Menschen, von Kindern, von Hoffnungen, von Gottes Ebenbildlichkeit sehen und wissen, und man setzt sich dann wieder abends vor den Fernseher und sagt, naja, muss man ja nicht die Katastrophen angucken, Bundesliga tut es auch schlimm genug, wenn mein Verein nicht gewinnt oder so. Was meint ihr, ob wir dem Gericht Gottes entfliehen? Am Ende dieses Propheten und am Ende der Zeit steht sowieso eins. Auf dem Berg Zion wird eine Rettung sein. Gottes Plan, einen Ort zu haben, wo er bei den Menschen wohnt. Und das ist erlebbar. Das ist spürbar. Das wird sich nicht ändern. Aber draußen werden sein. Ja, alles, das kann man nachlesen im letzten Kapitel der Offenbarung. Draußen werden sein die Hunde. Das meint nicht die Vierbeinigen, sondern das sind die Menschen, die sich zurück bewegt haben in ihren alten Dreck. Draußen werden sein die Mörder. Aber nicht nur die, die aktiv umgebracht haben, sondern auch die, die den Mördern nicht mit in den Arm gefallen sind. Draußen werden sein die Übeltäter. Draußen wird jeder sein, der die Lüge liebt und tut. Wir entscheiden hier und heute. Sind wir bei Gott? Sind wir an dem Ort der Rettung? Dann müssen wir das leben in einer Welt, die Gott hasst. Die es nicht liebt, wenn man dem Bösen entgegentritt. Dann sind wir drinnen bei Gott. Oder wir lassen das alles so mitgeschehen, zieh ein bisschen die Schultern ein, hol den Kopf runter. Beten vielleicht auch, dass Gott sich erbarmt, aber leben nicht so, wie er das will, dass wir leben. Nämlich, dass wir unser Leben hingeben. Für die Menschen, die Gott liebt. Und da wünsche ich, dass wir mit neuer Leidenschaft und mit Entschiedenheit in dieses Jahr hineingehen. Amen. Amen.